Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, bei mir gibt es heute einen Tapetenwechsel. Wo auch immer ihr gerade seid, beim Autofahren, beim Kochen, beim Putzen oder beim Sport, ich nehme euch heute mit ins Grüne. Gerade stehe ich nämlich im Garten von Katrin Sandner-Fries und der sieht wirklich cool aus. Er ist schön groß, sehr, sehr grün und es befinden sich viele schöne Pflanzen und Bäume und Sträucher darin. Aber was erwartet man denn anderes von einer Gartenbloggerin? Mein Name ist Stefanie Wagner. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und bei mir in diesem warmen, grünen Frühlingsparadies ist natürlich auch Katrin. Schön, dass wir uns treffen.
Hallo, freut mich sehr, dass du vorbeigekommen bist.
Wir sprechen heute ein bisschen über deine Leidenschaft, deinen Blog. Die Topfgartenwelt machst du ja jetzt schon seit 14 Jahren, oder?
Stimmt, genau.
Das ist eine richtig lange Zeit. Wie bist du damals drauf gekommen, so einen Blog zum Thema Gärtnern und Rezepte zu betreiben?
Ja, also das war während meiner Studienzeit in Graz. Und der Garten von meinem damaligen Freund und jetzt Ehemann, der war recht groß, also der Garten von den Schwiegereltern. Und ich habe schon als Kind gerne gegärtnert und fotografiert. Und das war einfach so ein tolle Abwechslung und zum Lernen, zum Alltag. Und ich habe da ganz klein angefangen und es ist dann im Laufe der Jahre halt intensiver geworden und ich habe mich dann mehr mit der Fotografie beschäftigt, mehr wie schreibt man einen Artikel. Und ja, so ist dann eins zum anderen gekommen und jetzt ist der Blog, was er jetzt ist.
Was braucht man denn deiner Meinung nach, um einen grünen Daumen zu haben? Weil ich persönlich habe, glaube ich, keinen.
Geduld. Geduld. Weil es gelingt nicht immer alles auf Anhieb. Es ist oftmals so, dass die Bedingungen, wie sie auf der Pflanzenbeschreibung oder auf der Saatgutpackung stehen, den in der Natur halt nicht so eins zu eins wiederzufinden sind. Und da gibt es immer wieder Rückschläge. Also man muss einfach Geduld haben, immer wieder probieren. Und irgendwann hat man doch eine gewisse Erfahrung und weiß, okay, die Tomaten soll man wirklich jetzt nicht zu früh rausstellen, weil sonst bekommen sie einen Kälteschaden. Oder man soll, wenn man sie rausstellt, dann zumindest so, dass man sie wieder reinräumen kann, wenn das Wetter noch umschlägt. Das passiert nämlich fast jedes Jahr. Bei den Obstbäumen ist es ja problematischer, wenn da der Spätfrost einsetzt. Da hilft dann nur abdecken und hoffen, dass die Blüten nicht erfrieren. Und so ist es halt manchmal ein bisschen ein Lotteriespiel.
Aber es gibt schon so Menschen, die ein besonderes Gefühl für Pflanzen haben. Würdest du dich da dazu zählen?
Ein bisschen vielleicht. Ich mache es gern und ich recherchiere auch immer sehr viel. Also wenn Krankheiten auftreten, wenn Schädlinge auftreten, was kann man tun, wie kann man es verhindern? Also man muss da... Also einfach hinstellen und wachsen lassen ist es meistens halt nicht.
Und welche Pflanzen würden sich jetzt deiner Meinung nach eignen, wenn man keinen grünen Daumen hat, so wie ich?
Also Zimmerpflanzen habe ich auch keine. Also falls die Frage darauf hin abzielt. Also im Garten... Also Sträucher und Stauden, also die nicht viel Pflege brauchen, also die Trockenheit aushalten, die aber auch mal Regen aushalten. Da ist zum Beispiel die fette Henne ein wunderbares Beispiel dafür. Die wächst bei uns im Moorboden, die lässt sich teilen und vermehren und der gefällt es, egal ob der Boden mal zu nass ist, mal trockener ist, also man muss sich dann einfach Pflanzen suchen, die mit vielen Bedingungen klarkommen.
Sehen wir so eine fette Henne bei dir?
Ja, komm mit. hier. Hier sind, ich glaube, 6 Stück.
Oh, wow.
Und das ursprüngliche Exemplar, das habe ich aus dem Grazer Garten mitgebracht und das habe ich dann mehrfach geteilt und das ist das Ergebnis davon.
Das sozusagen kleine Kinder.
Genau, die sind jetzt schon ganz groß. Und der Vorteil an diesen Pflanzen ist, dass die Schnecken die nicht so gerne mögen und die relativ gute Chancen immer haben, dass sie im Herbst auch blühen.
Das heißt, die fette Henne ist sehr schädlingsresistent?
Sie ist schneckenresistent.
Oder Schnecken
und
sie ist
schneckenresistent und sie ist auch so nicht krankheitsanfällig.
Jetzt, wenn wir sie so anschauen, dann sind das noch eher ja, einfach ganz grüne,
genau,
kleinere Büschchen.
Genau. Die wird aber dann im Herbst ungefähr, ist sie dann so hoch.
Also so
und hat
halben Meter fast.
Ganz viele Blüten und ist ein richtiger Bienenmagnet.
Okay, und wie schauen die Blüten aus? Welche Farbe haben die?
Die Blüten, die haben also bei dieser Sorte eine leicht rosa Farbe. Also es sind so kleine Blüten, die so quasi so aufgeständert sind.
Mhm. Ja. Das heißt, die ist auch ein Hingucker.
Ja, auf alle Fälle. Und vor allem, sie ist ein Bienenmagnet. Also wenn man Bienen etwas Gutes tun will, also dann ist die Pflanze perfekt dafür. Ja.
Wenn du dich so umschaust in deinem Garten, was ist denn deine Lieblingsecke?
Meine Lieblingsecke? Oh, ich habe da viele. ich habe da viele. Im Sommer ist es auf alle Fälle mein Gemüsegarten. Da bin ich jetzt schon am Vorbereiten und am Pflanzen vorziehen. Und spätestens dann Mitte Mai wird das Gewächshaus bestückt und davor wird schon der Gemüsegarten angepflanzt und dann wird es da drüben auch ganz grün.
Was baust du im Sommer an?
Also ich baue immer ganz viele Tomaten an, Paprika, Feuerbohnen, Salat, Gurken, Kürbis, Zucchini.
Das heißt, gemüsemäßig seid ihr dann schon sehr gut aus dem Garten versorgt?
Sind wir sehr gut versorgt.
Wie war das bei dir, der Weg hin zu einem ja, funktionierenden Gemüsegarten, zu einer ertragreichen Ernte? War der schwierig oder gab es da auch immer Rückschläge?
Ah, da gab es ja viele Rückschläge. Wir sind ja von der Steiermark nach Salzburg gezogen und das Klima in Graz war wesentlich milder. und es hat sich dann sehr schnell rauskristallisiert, also Paprika brauchen einen Schutz, weil sonst erntet man keine Paprika. Es ist auch teilweise im Sommer einfach zu kalt und vor allem die Temperaturschwankungen, die auftreten können. Also es ist eine Woche heiß und die nächste Woche ist kalt und regnerisch und das mögen Pflanzen nicht und bleiben dann halt mal stehen, bis sie weiter wachsen. Also, und um das zu vermeiden, hat zuvor mein Mann eine Hochbeetüberdachung gebaut. Und nachdem es hier aber auch sehr stürmisch sein kann, haben wir die jetzt dadurch eine Hochbeetüberdachung aus Metall und Doppelstegplatten ersetzt, weil die andere dann irgendwann im Wintersturm kaputt geworden ist.
Ja, es ist bei uns schon oft nicht ganz leicht, das Wetter oder das Klima vorherzusehen. Jetzt ist es ja gerade sehr, sehr warm. Gerade für Anfang April ungewöhnlich warm und sogar schon rekordverdächtig für Salzburg. Wie blickst du denn jetzt mit schon 14 Jahren Erfahrung zurück und nach vorne auf das Wetter?
Auf das Klima. Ja, es ist schwierig zu sagen. Also wir reden ja immer von der Klimaerwärmung und die trifft sicherlich auch zu. Aber dennoch haben wir oft im Sommer auch ziemliche Kälteeinbrüche, und sehr nasses Wetter, was eben der Erntebruch sehr schadet. Also es ist eben nicht so beständig, wie man es oft bräuchte, ohne jetzt viele Pflanzenschutzmittel und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen auszukommen, weil eben gerade dieses Wechseln von warm auf kalt doch gerade die Insekten und Pilze fördert, die man eigentlich als Gärtner nicht haben möchte.
Wie kann man sowas bestenfalls vermeiden, weil das Wetter kann man ja leider nicht beeinflussen?
Kann man nicht vermeiden. Also man muss schauen, dass die Pflanzen so stehen, dass sie schnell abtrocknen, wenn sie nass werden, dass eben es im Gewächshaus nicht zu feucht ist, dass dort Lüftungsmöglichkeiten gegeben sind. Also wir haben da auch solarbetriebene Ventilatoren installiert, die eben gerade diesen Dunst schauen, dass der nach draußen transportiert wird und nicht drinnen verbleibt. Und eben auch Pflanzen und Gemüse setzen, was eben mit diesen Bedingungen eher zurechtkommt.
Hast du in den letzten 14 Jahren einmal eine Veränderung im Wetter und im Klima wahrgenommen?
Also ich habe das Gefühl, es ist unbeständiger geworden. Also es ist manchmal phasenweise extrem heiß und wenig Regen. Und dafür kommt dann der Regen wieder auf einmal und es ist dann genauso lange wieder schlechtes Wetter mit viel Regen und viel zu viel Wasser auf einmal. Also die Ausgewogenheit geht irgendwie verloren. Also zwischen Regen, Sonne, warm, kühler, sondern es ist heiß, kalt, heiß, kalt. Und das bringt mich eigentlich zum nächsten Schädling, der sich jetzt hier breit macht. Das ist zum Beispiel die Kirschessigfliege, die eingeschleppt wurde und die eigentlich dieses Klima total gerne hat und sich massig vermehrt.
Und auf welche Pflanzen geht die?
Die Kirschessigfliege, die geht auf Brombeeren, die geht auf die Himbeeren hinten, sie geht auf den Holunder. Ja. Und das ist eigentlich ist es eine Fruchtfliege, die ist mini, mini klein und die legt bevorzugt die Eier in die reifenden Früchte ab. Und wirklich kurz vorm Farbumschlag, dass man kaum etwas dagegen machen kann, außer die Pflanzen komplett einnetzen. Und sie schneidet eben diese Frucht auf, legt die Eier rein und die fangen dann zum Verderben an. Und es fängt dann wirklich wie Essig zum Stinken an. Es ist furchtbar. Aber die liebt eben dieses Klima, wie es jetzt bei uns vorherrscht und breitet sich immer stärker aus.
Okay, das heißt, solche klimatischen Veränderungen bringen Schädlinge. Andererseits gibt es in meinem Umfeld, auch in meiner Familie, immer mehr, die Melonen anbauen, erfolgreich damit sind und die wirklich
auch
durchbringen.
Ja. Mache ich auch. Also wir haben schon mehrfach Melonen geerntet hier im Garten. Und es ist lustig, sie sind zwar klein, aber sie schmecken gut und sie werden was.
Ja, sie werden auch süß. Also das hat mich doch auch irgendwo sehr überrascht. Und gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt, wo es dann zukünftig noch hingehen wird. So temperaturmäßig und auch von der Trockenheit, weil wir in den letzten Jahren doch immer wieder Jahre hatten, wo sehr, sehr wenig Niederschlag war. Und viele Gemeinden auch in Salzburg mit Wassermangel gekämpft haben. Ich meine, das ist jetzt hier wahrscheinlich vielleicht weniger Thema, weil ihr habt ja auch einen See in der Nähe, einen großen. Da ist die Grundwasserversorgung oder generell der Boden einfach wahrscheinlich besser versorgt.
Aber siehst du das hier? Wie wir das Blumenbeet angelegt haben, war die Erde hier auf diesem Niveau.
Okay.
Und es ist abgesunken. Also der Moorboden gibt einfach nach. Also der reagiert auf die Wetterschwankungen und auf diese einmal trocken, einmal zu nass, einmal geht es auf wie ein Schwamm, dann zieht es sich wieder zusammen. Also einfach das sinkt dann einfach ab. Wir haben auch das Hochbeet, das hat sich so in die Erde reingestampft.
Ja,
also man merkt diese Veränderungen deutlich überall.
Es ist auch dann schwierig, sich anzupassen wahrscheinlich.
Wir arbeiten jedes Jahr nach. Also die Platten, die müssen wir heuer wieder heben. Das müssen wir ausbessern. Also man hat immer zu tun.
Wenn du in die Zukunft blickst, du hast ja auch Familie, du hast Kinder. Mhm. Glaubst du, dass deine Kinder noch Winter mit Schnee, mit Schneefall und mit Schnee überhaupt erleben werden?
Ich weiß nicht, ob man das so genau sagen kann, aber sie freuen sich jedes Jahr auf den Schnee. Und eigentlich in den letzten 2 Jahren hatten wir so gut wie keinen Schnee. Also es schneit vielleicht einmal und dann ist es zu warm, dass er liegen bleibt, oder es setzt gleich danach ein Föhnwetter ein und der taut wieder weg. Wir fahren dann oft zu den Großeltern in die Steiermark, also die liegen höher, dass dann die Chance auf Schnee noch ein bisschen größer als hier. Aber ja, ich glaube, von weißen Weihnachten, ob es die in den nächsten Jahren noch so zahlreich geben wird, also ich glaube im Moment eher nicht.
Bereitet dir die Entwicklung auch irgendwie Sorgen?
Natürlich. Aber man kann als Einzelner jetzt ja in seinem Bereich Sachen versuchen, besser zu machen. Aber ich denke, dass es ein globales Problem ist.
Weil auch dieser Klimawandel uns halt jetzt zumindest einen sehr schönen warmen Frühlingstag beschert hat. Auch wenn wir schon sehr weit in der Saison mittlerweile sind, wie macht man seinen Garten für den Frühling fit?
Naja.
Oder wie machst du deinen Garten für den Frühling
fit? Mache ich den Garten frühlingsfit? Also ich habe die Saison damit gestartet, dass wir jetzt einmal Rasen gemäht haben. Und die Topfpflanzen weitgehend ausgewickelt haben vom Winterschutz. Die Pflanzen zurückgeschnitten, ich lasse die über den Winter immer stehen. Ist gut für die Vögel, ist hilfreich gegen Katzen, die das Beet umgraben. Und einfach mit aufräumen. Also aufräumen, die Beete sauber machen und schauen, wo was kaputt worden ist, wo man eventuell was nachpflanzen muss.
Musstest du heuer schon nachpflanzen?
Kommt. Ist da vorne, sind ein paar Sachen, die den Winter nicht überstanden haben, aber das ist normal.
Welche Werkzeuge sind denn für dich unentbehrlich im Garten?
Ja, eine kleine Schaufel, dann ein Blumenzwiebelpflanzer.
Okay. Für eine Laien ist das
ja,
was?
Ja, das ist ganz was Praktisches. Das ist so ein rundes Ding, das kann man so in die Erde reintreiben und hebt damit quasi gleich das Loch frei und braucht nur mehr die Blumenzwiebel reingeben und zumachen und ist fertig.
Sehr praktisch. Hast du noch weitere Werkzeuge, die du unbedingt brauchst oder unbedingt haben musst?
Fugenkratzer, einen Rechen, ja, alles, was man im Garten so braucht.
Und Handschuhe.
Und Handschuhe, natürlich.
Thema Dünger. Verwendest du Dünger?
Ja, weil ohne Dünger verhungern die Pflanzen irgendwann. Aber ich achte darauf, dass ich biologischen Dünger kaufe, da es mit teilweise Pflanzenjauchen, die oft empfohlen werden, so im eng bewohnten Siedlungsgebiet eher nicht so günstig ist, weil man dann wahrscheinlich irgendwann von den Nachbarn gefragt wird, warum es so stinkt im Garten.
Sind das dann Kunstdünger oder irgendwelche biologischen Dünger? Was
gibt's nein,
da so?
Es gibt Kunstdünger, aber also auf die verzichte ich. Also ich kaufe mir, wenn dann, biologische Dünger, also für Gemüse, für Tomaten.
Okay. Und von der Erde her, es gibt ja auch ganz viele verschiedene spezielle Erdsorten zu kaufen im Fachhandel. Mhm. Achtest du da drauf? Ist das wichtig?
Also ich, wenn ich Erde kaufe, ich schaue darauf, dass ich Gemüseerde kaufe, da die andere Qualitätsstandard erfüllen muss, also wie eine herkömmliche Pflanzerde, die man so im Garten ausbringen muss. Ich habe aber ehrlich gesagt noch nie so einen gravierenden Unterschied gemerkt, ob man jetzt die normale Gemüseerde für Paprika und Tomaten verwendet oder die spezielle Tomatenerde, die es auch zu kaufen gibt, und den Unterschied zwischen der herkömmlichen Gemüseerde und der Hochbeeterde, den habe ich auch noch nicht herausgefunden. Also ich glaube, der dürfte eher sehr marginal sein, aber ich glaube, das Wichtigste ist darauf zu achten, dass man auch Erde wirklich, also wirklich Erde kauft, die für Gemüse konzipiert ist, da die eben von den ganzen Qualitätsstandards anders beurteilt wird, wie eben Erde, wo ich einfach nur Wiese sehen möchte.
Und was hältst du von so Abdeckungsmöglichkeiten, unter Anführungszeichen, wie Rindenmulch?
Also Rindenmulch macht die Erde auf Dauer sauer. Mhm. Das heißt, also wenn man jedes Jahr ganz viel Rindenmulch ausbringt, verändert sich im Laufe der Zeit der pH-Wert der Erde. Und das kann dazu führen, dass sich Pflanzen dann nicht mehr so wohl fühlen und eben aufgrund der veränderten Verhältnisse dann eingehen. Ich würde zum Mulchen keinen Rindenmulch verwenden, sondern eher Sägespäne, Stroh und dergleichen. Also das baut sich auch ab im Laufe des Jahres, also das hinterlässt keine Spuren und lässt sich auch super im Garten integrieren.
Woher hast du dir dein Wissen dann von Anfang an so angeeignet?
Ich habe eben viel recherchiert, ich habe zahlreiche Gartenbücher zu Hause zum Nachschlagen und ja.
Auf deinem Blog finden sich ja nicht nur Tipps für den Garten, sondern auch Rezepte. Wie viel von deinen Gerichten kommt im Sommer aus deinem Garten?
Oh, sehr viel. Nämlich erstens die ganze Inspiration der Sachen kommt einmal aus dem Garten, weil wenn es viele Zucchini gibt oder viele Tomaten, ja, überlege ich mir, was kann ich daraus machen. Und so hat es eigentlich auch immer mehr angefangen, dass auch mehr Rezepte in den Blog reingerutscht sind. Einfach, wie kann ich das, was ich ernte, gut verarbeiten? Und ich backe sehr gerne, ich mache auch gern Torten. Und darum gibt es jedes Jahr neue Kreationen, also mit Beeren und mit Früchten. Ja.
Wenn dieser Sommer jetzt so wird wie dieser Frühling, zumindest dieser Frühlingstag jetzt einmal, dann dürfen wir uns ja vielleicht auf sehr, sehr heiße Monate im Sommer einstellen. Wie bereitest du dich darauf vor?
Ja, wir haben einen Wassertank, der ist im Keller versteckt. Also wir sammeln das Regenwasser und wir hoffen stark, also dass es zumindest so viel regnet, bevor es richtig heiß wird, dass dieser voll wird und wir eben dann das Wasser zum Gießen haben.
Das heißt, du bewässerst dann zusätzlich noch?
Ja, es geht nicht ohne.
Wie oft ungefähr?
Kommt auf die Pflanzen an. Also dieser Bereich, also die Blumen und die Stauden, die halten es auch aus, wenn es mal trockener wird, die werden nicht gegossen, aber die Gemüsepflanzen muss man versorgen und das ist doch, wenn es heiß ist, jeden Tag.
Das ist schon ganz schön oft. Mhm. Und das ist auch ein sehr hoher Wasserverbrauch. Dann ist es natürlich schlau, dass man dann das Regenwasser dafür verwendet. Welche besonderen Pflanzen oder Elemente können deiner Meinung nach einen Garten einzigartig machen?
Ich glaube, man kann dafür sowohl Zierpflanzen als auch Nutzpflanzen verwenden. Ich weiß nicht, aber die Feuerbohne, die hat wunderschöne Blüten. Ich pflanze gerne blaue Kartoffeln an, die haben teilweise auch blaue Blüten. Also und die schauen wunderschön aus. Aber auf der anderen Seite mag ich auch gerne Rosen und habe auch viele Rosenstauden im Garten, die gerade dann im Mai und Juni für ein ganz besonderes Flair sorgen. Also da sitze ich auch total gerne heraus und schaue mir das einfach an, also wie schön es überall blüht.
Hast du eine Lieblingspflanze, eine absolute?
absolute Lieblingspflanze? Ja, ich glaube, das ist die Tomate.
Warum?
Ja, ich weiß nicht. Es ist lustig, die kann man anziehen selber. Die wächst von klein auf, groß. Man kann sie ernten, man kann so viel Tolles draus zaubern aus den Tomaten. Ja, ich denke, das passt.
In Zukunft werden wahrscheinlich immer weniger Menschen so einen großen Garten haben wie du jetzt, weil der Platz halt immer auch weniger wird und mehr dann eher in die Höhe gebaut wird. Was kann man denn am Balkon erfolgreich so anpflanzen?
Also mittlerweile gibt es ja auch für den Balkon kleine Hochbeete. Es gibt verschiedene Topflösungen, die es einem erlauben, Kräuter, Erdbeeren und dergleichen auch am Balkon zu kultivieren, auch sehr erfolgreich. Also ich denke, dass wenn man gärtnern will, findet man immer einen Weg, es zu machen. Sei es in der Wohnung drinnen oder draußen am Balkon.
Ja, so liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt fertig. Wer aber noch nicht genug hat, kann gerne noch bei Katrins Blog der Topfgartenwelt vorbeischauen oder sich noch einen unserer Podcasts anhören. Bei Schattenorte findet ihr zum Beispiel spannende und düstere Geschichten über Orte in Salzburg. Bei Tatort Salzburg geht es um ungelöste Kriminalfälle und die Arbeit von Ermittlerinnen und Ermittlern. Und beim Popcast könnt ihr einfach mal über die Salzburger Popszene und die der ganzen Welt was hören. Gerne könnt ihr uns auch schreiben, und zwar unter podcast@sn.at. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.